Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst am drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Und besonders begrüßen darf ich unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die heute ihre Bibel überreicht bekommen, sowie Ricky Wallon, die ja mit mir den Konfirmandenunterricht macht. Dieser Sonntag hat einen neuen Wochenspruch, Matthäus 5, Vers 9. Selig sind die Friedensstiftenden, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir wollen beten. Gott, Quelle des Lebens, so verschieden kommen wir heute Morgen in diesen Gottesdienst, glücklich und fröhlich, ängstlich und sorgenvoll, mit unseren Wünschen und unseren Hoffnungen, mit Lob und Dank, mit Fragen und Traurigkeit. Mit allem, was uns bewegt, kommen wir zu dir. Wir bitten dich, nimm von uns, was uns von dir und voneinander trennt. Sende deinen guten Geist in unsere Herzen und Sinne. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und was uns heute Morgen sonst noch auf dem Herzen liegt, das können wir in der Stille vor Gott bringen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Platz nehmen.
Auch von mir noch ein herzliches Guten Morgen. Wir hören die Schriftlesung aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann werden sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts, und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir hören ein Lied.
Thank you.
Den heutigen Predigttext, den haben Sie schon als Schriftlesung gehört, 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Liebe Gemeinde, morgen ist der 9. November und sicher werden wir morgen in den Medien immer wieder an das erinnert, was vor 31 Jahren geschah, nämlich an den Fall der Berliner Mauer 1989, an diesen Tag der unbändige Freude ausgelöst hat. Unvergesslich für mich dieser Tag, an dem ich den ganzen Abend vor dem Fernseher saß und noch nicht begriff, was da jetzt vor sich ging. Die Wende hatte begonnen. Der 9. November 1989, ein Tag der Freude. Menschen standen auf der Berliner Mauer und tanzten, etwas, was undenkbar schien. Wunderbar, diese friedliche Revolution. Der 9. November ist aber nicht nur ein Tag der Freude. Der 9. November 1938 ist auch ein Tag der Trauer. Am 9. November 1938, also vor 82 Jahren, brannten in Deutschland die Synagogen. Schaufenster jüdischer Geschäfte wurden eingeschlagen und geplündert. Die Reichspogromnacht steht für das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Ja, dieser Tag ist ein dunkler Tag, weil Schreckliches geschehen ist. Er ist aber auch ein dunkler Tag, weil nur ganz wenige den Mut hatten, dieses Geschehen zu verurteilen. Der 9. November ist für mich also ein zwiespältiges Datum, da ich an Erfreuliches und Bedrückendes denken muss. Er ist ein Tag des Lichts und ein Tag der Finsternis, so möchte ich sagen. Ein Tag, der manches zum Guten und manches zum Schlechten verändert hat, damals. Der 9. November, ein besonderer Tag. Wir Christen leben auch auf einen besonderen Tag hin, auf den Tag des Herrn, auf die Wiederkunft Christi. Doch hat dieser, also dass Jesus wiederkommt auf diese Erde, doch hat dieser Tag für uns wirklich Bedeutung? Haben wir diesen Tag wirklich im Blick? Bestimmt er uns? Ich bin mir da nicht so sicher und schließe mich mit ein. Manfred Siebald hat in einem Lied gedichtet: Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit vielen Dingen vollgeschichtet, wir sitzen, alles zu besehen, dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut: Herr, komm bald wieder, und denken leise: Jetzt noch nicht. Ich musste mich fragen, was würde sich in meinem Leben ändern, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen in einer Woche oder in einem Monat wiederkommen würde. Wahrscheinlich würde ich bewusster leben. Wahrscheinlich würde ich nur die wirklich wichtigen Dinge tun, manches noch in Ordnung bringen, mich über Kleinigkeiten und Belanglosigkeiten nicht mehr aufregen. Es wäre vielleicht ganz ähnlich, wenn ich wüsste, dass mir nur noch wenig Lebenszeit gegeben ist. Doch wer weiß das schon? Damals, als Paulus diesen Brief an die christliche Gemeinde in Saloniki schrieb, die durch die Verkündigung des Paulus entstanden ist, hatte er viel Positives von dieser Gemeinde gehört. Trotz aller äußeren Anfeindungen hat die Gemeinde ihren Glauben, ihre Hoffnung, ihre Liebe gelebt, was Paulus in großer Dankbarkeit zur Kenntnis nimmt. Doch nun waren in dieser Gemeinde die ersten Christen gestorben. Doch da Paulus und wohl auch diese Gemeindeglieder fest damit rechneten, Jesus würde noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen, waren sie durch den Tod ihrer Mitchristen verunsichert. Sie waren von der Frage umgetrieben, wann wird der Tag der Wiederkunft Christi sein? Allem noch so großen Bestreben und allen noch so großen Anstrengungen, den Tag des Herrn wissen oder gar berechnen zu wollen, hält Paulus entgegen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt doch, er kommt unangesagt, unbemerkt, überraschend, unvorhersehbar, plötzlich. Wenn man in der Presse vermehrt von Einbrüchen im eigenen Ort liest, dann macht das ja einen für sein eigenes Haus vorsichtiger. Man riegelt es ab, schaut nochmals nach, ob wirklich alles abgeschlossen ist. Aber wenn es dann einige Zeit später wieder ruhig war, dann wird man nachlässiger. Man sieht die Gefahr als verzogen an und wird laxer. Doch wenn dann wieder etwas passiert, war es zu spät, um zu reagieren. Es gilt, wachsam zu sein. Und wie wichtig ein genaues Beobachten sein kann, das wird mir auch immer wieder deutlich, wenn beobachtet wird, wie ein Wirbelsturm auf dem Meer entstanden ist und sich nun auf bewohntes Land zubewegt. Da werden dann Menschen gewarnt, manchmal sogar evakuiert, in Sicherheit gebracht und gerettet. Ohne solche Warnungen würden solche Unwetter wie ein Dieb in der Nacht kommen und viele Menschen würden umkommen. Seid wachsam, das legt uns Paulus ans Herz. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er sagt zu seinen Adressaten, ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Ja, er schließt sich mit ihnen zusammen, wenn er sagt, wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Was will er damit sagen? Jesus hat einmal gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und an anderer Stelle, wir sind das Licht der Welt. Wer also diesem Jesus nachfolgt, wer an diesem Licht Jesus Christus ausgerichtet ist, der reflektiert es sozusagen zurück. Der darf dazu beitragen, dass es für andere Menschen hell wird, die Dunkles, die Schlimmes erleben oder erlebt haben. Als Kinder des Lichtes können wir das Dunkel dieser Welt durchbrechen. Doch dazu braucht es Wachsamkeit und Nüchternheit, offene Augen und eine klare Beurteilung. Deshalb sagt Paulus, lasst uns wachen und nüchtern sein. Durch Wachsamkeit und Nüchternheit können wir Helligkeit verbreiten in einer schläfrigen und trunkenen Welt. Und diese braucht es auch heute in diesen besonderen Zeiten. Es gilt, vieles kritisch zu hinterfragen, gerade auch die Verschwörungstheorien, die manche von sich geben. Wachsamkeit und Nüchternheit tragen dazu bei, dass wir nicht so schnell auf Dinge hereinfallen, die uns das Blaue vom Himmel herab versprechen. Viel Not und Elend kann so verhindert und abgewendet werden. Doch Paulus ruft uns hier mit seinen Worten nicht nur zum Einsatz für unser Leben und für diese Welt auf, er ruft uns auch und gerade zu einem Leben in der Bereitschaft für Gottes Ankunft. Zu einem Leben, das das Heil im Auge hat, das uns durch Jesus Christus gegeben ist. Er ruft uns zu einem Leben, das Zeit hat, und zwar auch und in erster Linie Zeit für Gott. Unser Leben soll geprägt sein von einer wachsamen und nüchternen Bereitschaft für Gott. Oder anders ausgedrückt, Außenstehende sollen merken, dass der Christus, der sein Wiederkommen angekündigt hat, der ist, der bereits gekommen ist und seine Spuren im Leben von uns Christen hinterlassen hat, dass er es ist, der uns bestimmt. Die Kerzen, die wir in der Kirche anzünden, erinnern an Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Sie mahnen auch zur Wachsamkeit in einer Welt, die von Gott auch oftmals nichts mehr erwartet, weil sie ihn selbst nicht mehr erwartet. Aber wo von Gott nichts mehr erwartet wird, wo Gott selbst nicht mehr erwartet wird, da wird es dunkel. Da will einer den anderen in den Schatten stellen. Da wirft der Egoismus kleinen oder großen Stils Schatten. Schatten, die die Welt verdunkeln. Und diese Schatten sind auch uns, die wir als Kinder des Lichts bezeichnet werden, nicht fremd. Doch nun macht Paulus den Christen Mut. Mut, weil sie in der Auseinandersetzung mit der Finsternis nicht alleine sind. Sie sind ausgerüstet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Vielleicht standen Paulus bei diesen Worten die bewaffneten Soldaten vor Augen, die geschützt von ihrem Panzer, ihrem Helm und ihrer Rüstung in den Städten patrouillierten und für Ruhe und Ordnung sorgten. Christen haben so eine Rüstung nicht, sie sind aber nicht schutzlos. Sie haben etwas anderes, was sie schützt. Paulus nennt es den Panzer des Glaubens und der Liebe und den Helm der Hoffnung auf das Heil, also Glaube, Hoffnung, Liebe. Die machen Christen stark. Es ist eine ungewöhnliche Rüstung, eine Anti-Rüstung. Der Welt muss sie lächerlich erscheinen. Glaube und Liebe, das sind doch in den Augen der Welt bestimmt nicht die stärksten Seiten am Menschen. Und Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, sagt das Sprichwort. Deshalb kann es schon sein, dass die Welt über diese Rüstung lächelt, auch deshalb, weil ihr die wunderbare Kraft verborgen bleibt. Aber der Glaube hat eine unüberbietbare Kraft. Er hat die Kraft, sich von Gott beschenken zu lassen. Er hat auch die Kraft, alles aus Gottes Hand zu nehmen, auch Unheil, Schmerz und Tod. Denn der Glaube vertraut darauf, dass Gott uns nicht zum Zorn bestimmt hat, sondern zum Heil, zur Errettung aus Unheil, Schmerz, Gefahr und Tod. Dieses Gottvertrauen ist die Stärke des Glaubens. Der Glaube hat aber auch die Kraft zu widerstehen, Widerstand zu leisten. Er kann auf Gebete vertrauen und mit Kerzen, die man entzündet hat, Zeichen setzen. Auch daran erinnert der morgige 9. November. Mit allem haben wir gerechnet, nur nicht mit Kerzen und Gebeten. Sie haben uns wehrlos gemacht, wird Horst Sindermann 1989, Vorsitzender des DDR-Ministerrates, zitiert. Die Stärke des Glaubens will aber nicht für sich bleiben. Der Glaube wird vielmehr tätig sein in der Liebe. Und die Liebe, die in der Kraft des Glaubens tätig wird, kennt keine hoffnungslosen Fälle, keinen einzigen. Zum Glauben und zur Liebe gehört vielmehr die Hoffnung untrennbar hinzu. Unsere Hoffnung richtet sich auf Gott, denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb ist der Tag des Herrn für uns Christen nichts Furchterregendes, denn unser Richter ist zugleich unser Retter. Amen. Wir hören ein Lied vom Musikteam. Ja, liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, jetzt bekommt ihr also eure Bibel. Wenn man von Prominenten hört, dass sie an Gott glauben und ihnen die Bibel wichtig ist, dann tut mir das gut. Einer hat sogar vor 3 Jahren zum Lutherjubiläum, zum Reformationsjubiläum eine Bibelsonderausgabe mit herausgegeben und gesagt, als evangelischer Christ ist mir Martin Luther natürlich ein Vorbild. Ich mag Luther, er war ein Anwalt der kleinen Leute und hat viel dafür riskiert, damit wir ein positives Gottesbild haben können. Der liebende Gott, an den ich glaube, bei dem sind alle willkommen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, Herkunft und Bildung. Und dass sich diese gute Nachricht damals schnell herumsprach, dafür hat ja mein ehemaliger Mainzer Mitbürger Johannes Gutenberg mit seinem Buchdruck gesorgt. Hat jemand erkannt, wer das gesagt hat? Nicht weit von hier ist er aufgewachsen, in Glatten. Jürgen Klopp, genau. Da müsste jetzt der gute Jürgen Klopp erscheinen. Und ein anderer, der gestern ein Tor geschossen hat, aber sonst in der letzten Woche nicht so viel gute Schlagzeilen gemacht hat, der bekennt sich immer offen zu seinem Glauben. Sein Lebensmotto: Meine Kraft liegt in Jesus. Wer ist das? David Alaba, genau. Und er hat einmal ganz kurz und prägnant ausgedrückt, welche Bedeutung der Glaube für sein Leben hat. Er sagte: Leben ohne Gott ist wie Fußball ohne Ball. Also, von Gott erfahren wir etwas in der Bibel, deshalb ist für uns die Christen die Bibel so wichtig. Ein Mitarbeiter der Bibelgesellschaft in Simbabwe, Gaylord Kambarami, verteilte einmal Bibeln. Er wollte, dass auch junge Leute in der Bibel lesen. Und ein junger Mann sagte dann zu ihm: Wenn Sie mir dieses Neue Testament unbedingt aufdrängen wollen, werde ich mir aus jeder einzelnen Seite eine Zigarette drehen. Schönes, dünnes Papier, diese Bibel. Mit diesen Worten schaute dieser junge Mann zu Gaylord Kambarami und er sagte dann: Nun gut, das kannst du meinetwegen machen. Aber du musst mir versprechen, jede Seite erst zu lesen, bevor du sie rauchst. Und der Mann willigte ein, packte die Bibel und machte sich aus dem Staub. Es vergingen viele Jahre. Kambarami war mittlerweile Generalsekretär der Bibelgesellschaft von Simbabwe geworden und nahm an einem Kongress teil. Während eines Vortrags hielt der Redner plötzlich inne. Er zeigte auf Kambarami und wandte sich an die übrigen Zuschauer und sagte: Dieser Mann erinnert sich sicherlich nicht mehr an mich, aber vor 15 Jahren schenkte er mir ein neues Testament. Obwohl ich ihm androhte, es als Zigarettenpapier zu verwenden. Ich rauchte Matthäus, ich rauchte Markus, ich rauchte Lukas. Aber dann stieß ich im 3. Kapitel des Johannesevangeliums auf den Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Von jenem Moment an konnte ich nicht mehr die Bibel weiter rauchen und mein Leben änderte sich von Grund auf. Und aus dem Bibelraucher wurde später ein Pfarrer in Simbabwe. Ihr bekommt heute eure Bibel. Sie soll kein Buch mit 7 Siegeln für euch sein. Am letzten Mittwoch haben wir das ja gebastelt, sondern ein Buch, indem ihr lest, dass ihr auch versteht. Und ihr kommt ja freiwillig in den Konfirmandenunterricht, aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich mache aus jeder Seite einen Papierflieger, dann würde ich ihm sagen, Mach das ruhig, aber versprech mir, dass du jede Seite erst einmal lesen wirst. Und jetzt kommt die Ricky und ihr dürft dann eure Bibel holen. Und damit man euch nicht nur mit Maske sieht, haben wir dann auch euer Bild dann noch eingeblendet. Und ich verschwinde dann nachher gleich nach Thalheim.
Genau, du hast noch einen Termin. Ihr lieben Konfis, jetzt geht's los. Wir fangen an im Alphabet mit Max Beck. Guck mal, ob dich findest. Super. Dann Nina Helber. Ja, ein bisschen Frühsport tut gut, gell? Kimiko von Lützko. Dann käme in der Reihe jetzt unser Thalheimer dran, der bekommt seine Bibel, aber drüben in Thalheim, ich lese ihn trotzdem vor, Bojan Mollock, der gehört auch zu unserer Gruppe. Dann Felix Rath. Die nächste im Bunde ist Sophie Schöttle, die kann heute aber leider nicht hier sein. Gehört aber natürlich auch zu unserer Gruppe. Deshalb nennenswert. Der nächste, Nick Schweitzer. Hanna Singer. Mia Schuon. Gerne. Und der Lukas Wünsch. Möge euch eure Bibel zum Segen werden. Ich würde gerne noch für unsere Konfirmanden speziell ein Gebet spreche danach, aber die Fürbitten auch anschließen. Und wer kann, der möge sich dazu bitte erheben. Ja, lieber Vater im Himmel, hab du Dank für die 10 junge Leute, die sich auf den Weg machen, die mehr von dir erfahren wollen. Wir bitten dich für sie, dass sie den Weg mit und zu dir finden. Stell du ihnen gute Vorbilder an die Seite, die sie im Leben und im Glauben unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mach ihnen dein Wort wertvoll, dass sie gern drin lesen und nach den tiefen Schätzen graben, die da wirklich gut, manchmal gut versteckt sind, manchmal ganz offen liegen. Und dass sie es nicht einfach nur ins Regal stellen, wo es verstaubt. Herr, dein Wort hilft gerade auch in Zeiten, in denen die Umstände nicht so einfach sind. Gib du einfach, dass ihre Konfirmandenzeit eine gewinnbringende Zeit für sie wird, an die sie sich sehr gerne zurückerinnern werde. Segne du sie und uns alle dazu. Und gnädiger und gerechter Gott, alle unsere Sorgen legen wir in deine Hand, damit wir sie loslassen können. Wir sehen uns nach deinem Frieden für uns selbst und für alle Menschen. Guter Gott, in unserem reichen Land sieht man die Not oft nicht und sie ist doch da. Nur jetzt wird sie gerade sehr deutlich. Herr, für Menschen, die versteckt und offen in Armut leben, für Verfolgte und Kranke, für Menschen, die einsam und traurig sind, bitten wir um deine Hilfe und Kraft. Mach uns feinfühlig dafür, die Not um uns herum wahrzunehmen und sie auch zu lindern. Wir bitten dich, sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, wo Menschen aufgeben wollen und immer auf Veränderung hoffen. Nimm der Mutlosigkeit die Macht und mach uns stark neue Wege zu suchen und als Hoffnungsträger mit deiner Kraft für andere da zu sein. Barmherziger Gott, wir bitten dich, sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen sich hassen und verachten. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt und lass die Menschen den Weg deines Sohnes finden, der zur Versöhnung führt und zur Achtung der Würde jedes Menschen. Und Herr, für uns alle bitten wir dich, lass unser ganzes Leben in deinen Händen aufgehoben sein. Mach dein Wort unter uns lebendig, damit wir uns sammeln als die Gemeinde, die deiner Stimme folgt, auch wenn die Umstände ungewohnt oder schwierig sind. Sei du in allem unsere Mitte, darum bitten wir dich, lieber Herr. Amen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Es gibt noch Folgendes bekannt zu geben. An erster Stelle, wie immer, herzlichen Dank an alle Mitwirkenden, an unser bunt gemischtes Musikteam, an unseren Techniker und an unseren Mesner für alles Mitwirken, Helfen, Vorbereiten, Durchführen. Ohne euch sähen wir ziemlich alt aus. Danke. Das heutige Opfer erbitten wir für die Renovierung des Pfarrhauses mit Neugestaltung des Pfarrbüros. Herzlichen Dank für alles, was Sie geben können. Die weiteren Termine der nächsten Woche entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder unserer Homepage www.kg-heiderbach.de. Wegen der unsicheren Corona-Lage kann es auch sein, dass die Gruppenleiter ihre Gruppe informieren, ob eine Veranstaltung überhaupt stattfinden kann. Am nächsten Sonntag, den 15.11., ist um 9 Uhr und um 10 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Thomas Berger. Um 10 Uhr ist Kindergottesdienst im Pregitzer Haus. In Thalheim findet nächsten Sonntag kein Gottesdienst statt. Wir erheben uns nochmal. Am vergangenen Donnerstag ist in Beyingen im Alter von 85 Jahren verstorben Hilde Brandl, geborene Lutz. Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen die Verstorbene in Gottes Hand. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Amen. Bitte nochmal Platz nehmen. Dann noch ganz kurz weitere Ansagen. Nach dem Segen verlässt bitte zuerst wieder, wie üblich, die Kanzelseite, die Kirche von hinten nach vorne, bankweise, dann Taufsteinseite und zu guter Letzt die Empore. Ist auch möglich, die jeweiligen Seitenausgänge zu benutzen. Und jetzt dürfen wir vor dem Segen nochmal ein Lied hören. Und jetzt dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen. Der Herr segne dich und er behüte dich, dein Leib und deine Seele. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. In Liebe und Güte kannst du leben. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Gott wird dich nicht aus seiner Hand gleiten lassen, Tag und Nacht, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch und Ihnen allen.